Am Anfang war Gott. Noch ehe die Berge geboren waren und die ganze Welt in Wehen lag, warst du Gott da und bleibst in alle Ewigkeit. Gott, der schon immer existiert, schon immer lebt, schon immer liebt. Nichts existierte neben ihm, nichts war ihm gleich. Im Anbeginn der Zeit, in der alles nur aus Wüste, leeren Chaos bestand, war Gott. Und Gott sprach in die Finsternis, es werde Licht. Und es wurde hell. Keine Sonne schien am Himmel, keine Sterne erleuchteten die Nacht. Und doch wurde es hell. Gott erschuf das Licht. Innerhalb weniger Tage erschuf der allmächtige Gott Himmel und Erde. Denn die Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Herr durch den Hauch seines Mundes. Gott spricht mit einer unvorstellbaren Schöpfermacht und ruft alles in die Existenz. Aus dem Chaos entsteht eine unglaubliche Harmonie, über die wir unser ganzes Leben lang staunen können. Gott spricht mit einer unvorstellbaren Kraft und jedes Molekül, jedes Atom tut genau das, wofür der Schöpfer es bestimmt hat. Gott schuf das gewaltige Meer und fruchtbares Land und füllte es mit pulsierendem Leben. Er befiehlt der Erde und sie gehorcht. Er befiehlt der Erde und die Erde bringt Leben hervor, Pflanzen, Bäume, Früchte. Ohne Widerworte entsteht das Leben auf dieser Erde. Fische tummeln sich im Meer, Vögel erobern den Himmel. Insekten wimmeln im Erdreich, große Herden bevölkern die Erde. Gott spricht und er schafft ein gewaltiges, schier unendliches Universum durch seinen Willen. Die gewaltige Sonne, Mond, Sterne und er hängt sie wie Lampen an den Himmel, um die Erde zu erleuchten bei Tag und Nacht. Es ist unvorstellbar. Das ganze Universum ist durch seinen Willen erschaffen worden. Weil Gott wollte, ist alles geschehen. Es gibt Schätzungen, dass das Universum aus 70 Trilliarden Sternen besteht. Eine Zahl, die völlig unvorstellbar ist. Unsere Milchstraße, die Galaxie, in der unsere Erde ist, ist schätzungsweise 100 bis 300 Milliarden Sterne groß. Wenn du von einem Ende zum anderen Ende reisen möchtest, brauchst du zwischen 90 und 120.000 Jahre, um da einmal durchzukommen. Unser Universum ist unvorstellbar, unglaublich groß. Und am Ende, ganz am Ende, erschuf Gott den Menschen, so beschreibt es uns die Bibel. Der Mensch ist ein Wunderwerk der Größe Gottes. Und ich finde es so faszinierend, wie uns die Wissenschaft oder Forscher uns immer wieder Fakten liefern, um zu sehen, wie gewaltig unser unendlicher Gott ist. Der das gewaltige Universum ins Dasein ruft, der schafft auch kleine, unglaublich komplexe Bestandteile des Lebens des menschlichen Körpers. Unser Auge ist so etwas. Das menschliche Auge ist in der Lage, unsere nächste Galaxie im Universum zu sehen. Andromeda, 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Und wir können mit dem bloßen Auge die Sterne dort erkennen. Gleichzeitig ist das menschliche Auge in der Lage, bis zu 7 Millionen Farben zu unterscheiden. Ich habe manchmal schon meine Schwierigkeit, damit zu unterscheiden, ist das jetzt Flieder oder nicht. Aber der Mensch ist in der Lage, 7 Millionen Farben zu unterscheiden. Es ist unglaublich, was Gott geschaffen hat. Wissenschaft und Bibel müssen sich nicht widersprechen. Von Francis Schaeffer habe ich ein sehr hilfreiches Verständnis übernommen, wie er manchmal diesen Konflikt beschreibt. Er sagt, dass unser Verständnis der natürlichen Welt auf der einen Seite und unser Verständnis aus der Bibel auf der anderen Seite beides nicht vollkommen ist. Ich lese euch was vor, was er geschrieben hat. Wir können aber sowohl an das naturwissenschaftliche Studium als auch an das Bibelstudium mit der Zuversicht herangehen, dass dann, wenn wir alle Fakten richtig verstehen, sowohl die Naturwissenschaft als auch die Bibel, es keinen Konflikt geben wird. Das liegt daran, dass Gott Denn der Bibel redet alle Fakten kennt und er nicht in einer Weise gesprochen hat, die irgendeiner echten Tatsache im Universum widersprechen würde. Das finde ich so kostbar. Wenn wir wirklich beide Seiten wirklich verstehen, dann gibt es keinen Konflikt. Und vielleicht hast du ein anderes Verständnis davon, wie diese Welt entstanden ist. Dann ist das okay. Ich weiß vieles nicht. Ich weiß vieles nicht, was in dieser Welt abläuft. Aber ich weiß, dass unser Gott, wie auch immer er das gemacht hat, alles geschaffen hat. Das Universum in seiner schieren Unendlichkeit ist ein Zeugnis von Gottes Größe, von Gottes Macht, von Gottes Schönheit, von Gottes Herrlichkeit. Gott erschuf alles aus dem Nichts und alles ist durch seinen Willen geschehen. Davy Allison hat in einem Artikel, den ich gelesen habe, Folgendes geschrieben. An jedem Osterfest erinnern wir uns an die Macht, die Jesu von den Toten auferweckt hat, dieselbe Macht, die alles aus dem Nichts erschaffen hat. Heute feiern wir die Auferstehung unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Wir feiern Ostern, weil wir uns daran erinnern, was der allmächtige Gott getan hat. Wir erinnern uns daran, was passiert, wenn der allmächtige Gott aufsteht und seine Macht in dieser Welt demonstriert. Wir schauen auf das Wunder des leeren Grabes und wie Gott aus dem Tod neues Leben entstehen lässt und den Tod besiegt. So wie in der Schöpfung erkennen wir die Macht Gottes in der Auferstehung. Wenn ich meinen beiden Kindern 1 und 2 Jahre sage, sie sollen dies oder das tun, dann ist es Glückssache, ob sie das tun oder nicht. Aber Gott befiehlt, sogar toter Materie zurück ins Leben. Was für ein Gott, an den wir uns an Ostern erinnern. Und an dieser Stelle wollen wir die Predigt einmal unterbrechen. Und ich will dich einladen, gemeinsam Gott für die Schöpfermacht Gottes zu loben mit Liedern, für die Schönheit seiner Schöpfung zu preisen. Und wenn ihr möchtet, steht gerne dafür auf und lasst uns Gott loben für das, was er ist, für das, was er getan hat und für seine unendliche Schöpfermacht.
Berge, die Wälder und Seen, was lebt und atmet in Tälern und Höhen. Es trägt deine Handschrift, bezeugt dein Tun, verkündet deinen Ruhm. Und darum jubel ich dir zu, dass jeder es hört, der Meister bist du. Ich will tanzen und singen vor dir, du herrlicher Schöpfer, Ehre sei dir. Das Werk deiner Liebe, das du in mir vollbracht, das mich zum Kind deines Reiches gemacht. Es trägt deine Handschrift, bezeugt dein Tun, verkündet deinen Ruhm. Und darum jubel ich dir zu, dass jeder es hört, der Meister bist du. Herrlicher Schöpfer, Ehre sei dir, und darum jubel ich dir zu, dass jeder es hört, der Meister bist du. Ich will tanzen und singen vor dir, du herrlicher Schöpfer, Ehre sei dir, du herrlicher Schöpfer, Ehre sei dir.
Du, der Herr, über jeden Berg, die Sonne und das Meer. Doch mein größter Wunsch, das, was ich begehr, ist, Herr, regiere du in mir.
Regiere in mir, in deiner Kraft,
über jedem Raum, auch in tiefster Nacht. Du bist mein Gott, ich gehöre dir, darum regiere du in mir.
Alles, was ich
und jedes Wort soll ein Spiegel sein von deiner Schönheit, Gott. Du bedeutest mir mehr als alles hier. Darum regiere du in mir, regiere in mir, in deiner Kraft, über jeden Traum, auch in tiefster Nacht. Du bist mein Gott, ich gehöre dir. Darum regiere du in mir, regiere in mir, in deiner Kraft, über jedem Traum, auch in tiefster Nacht. Du bist mein Gott, ich gehöre dir. Darum regiere du in mir.
Einige wichtige Ostertage liegen jetzt hinter uns. Am Palmsonntag zog Jesus als König in Jerusalem ein, empfangen von einer jubelnden Menschenmenge. Am Gründonnerstag feierte Jesus als Freund mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl und gründete damit eine Gedenkfeier für das, was in Kürze geschehen wird. Anschließend hält er eine Abschiedsrede an seine Jünger und betont, dass er sie ab jetzt nicht mehr Diener nennen wird, sondern Freunde. Und dann kam Karfreitag, die jubelnde Menge verstummt, das letzte Abendmahl vergangen, die Abschiedsrede von Jesus an seine Freunde verklungen. Nach einem Justizskandal sondergleichen, nach falschen Anschuldigungen, nach Hass und Verachtung, wird der Unschuldige zum Tode verurteilt und für die Hinrichtung als Verbrecher am Kreuz vorbereitet. Die Hoffnung der Freunde wird aufs Brutalste zerstört. Sie sahen den geliebten Freund, der von allen verspottet worden ist. Sie sahen den König der Könige blutig im Dreck. Und sie ahnten, dass sie ein ähnliches Schicksal erwarten könnte. Sie sahen den, von dem sie überzeugt waren, dass dieser Jesus Gott war, elendig sterben. Und Jesus starb. Jesus war tot. Er war nicht scheintot. Er war nicht geschauspielertot. Er war tot. Die vier Evangelien geben ein eindrückliches, historisch zuverlässiges Bild. Jesus war tot. Und dann erlebten sie das schreckliche Schweigen Gottes am Karsamstag. Am Kreuz sehen wir einen Gott, der ganz anders ist, der ganz andere ist. Der Heilige stirbt den Tod eines Verbrechers. Der Reine wird schmutzig und dreckig. Der König wird verachtet und verspottet. Das Wunder vom Kreuz ist ein Wunder, das wir nicht erfassen können, das wir nicht ergründen können, unvorstellbar und doch wunderschön. Im Angesicht des Gekreuzigten sehen wir eine Liebe, wie sie diese Welt noch nie gesehen hat, wie wir sie nie anders erleben können. Er starb stellvertretend für uns. In seinem Leiden sehen wir unsere Rettung, in seinem Schmerz unsere Vergebung, in seinem Tod unsere Zukunft und unsere Hoffnung. Aber dann kam Gott. Ich möchte euch mit hineinnehmen in zwei Personen, die Jahrhunderte vor Jesus von diesem Ostersonntag gesprochen haben, die ihr Vertrauen darauf gesetzt haben. Einmal von Hiob. Hiob, ein Mann, der aus seinen tiefsten Leiden spricht, der gerade detailliert beschrieben hat, wie sein Leiden gerade aussieht. Und in Hiob 19 lese ich euch vor, da schreibt er: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen. Und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Hiob war sich so sicher, dass selbst wenn sein ganzer Körper kaputt geht, selbst wenn alles zerstört wird, was ihn ausmacht, er eines Tages, und wenn es in der fernsten Zukunft ist, er seinem Erlöser begegnen wird. Eine zweite Person, der Prophet Jesaja, stimmt mit ein, wenn er über diese ferne Zukunft spricht. Jesaja, der Prophet Gottes, schreibt in seinem 25. Kapitel, er wird den Tod auf ewig verschlingen. Und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von allen Angesichtern und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat es gesprochen. Denn jenem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rette. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Nun lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seiner Rettung. Jahrhundertelang haben Menschen die Hoffnung gehabt auf die Auferstehung von Jesus Christus. Auch wenn sie den Namen Jesus nicht kannten, auch wenn sie die Umstände nicht kannten, die dazu führten, aber sie hofften auf die Auferstehung Jahrhundert für Jahrhundert für Jahrhundert. Ich möchte euch einen Bericht vorlesen, direkt vom leeren Grab vor 2000 Jahren. Da schreibt der Evangelist Lukas, ein Mann, Art, der sorgfältig recherchiert hat. Er selbst war damals nicht dabei. Aber er hat mit Augenzeugen gesprochen. Er hat recherchiert und sorgfältig geprüft. Und er schreibt Folgendes. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Aus den anderen Berichten wissen wir, dass diese Personen, von denen hier gesprochen war, mindestens 4 Frauen waren. Eine Gruppe von Frauen, die losgegangen sind, um Jesus die Ehre zu geben. Sie sind früh am Morgen losgegangen, um Jesu Leichnam mit wohlriechenden Ölen nach dem Begräbnis zu salben, wie man das damals bei einem Begräbnis so machte. Nach der Kreuzigung und der spontanen Beerdigung von Jesus vor dem Sabbat hatten sie bisher keine Möglichkeit, das zu tun. Und jetzt, Anfang der neuen Woche, kommen sie, um Jesus die letzte Ehre zu erweisen. Das wollten diese treuen Anhängerinnen von Jesus an diesem Morgen machen. Diese Gruppe von trauernden, verzweifelten Frauen ziehen los zu diesem Grab und sie kommen da an und finden keine Leiche. Das muss ein unglaublicher Schock für diese Frauen gewesen sein. Wenn ich mir vorstelle, ich verliere einen geliebten Menschen, ich bin dabei, als er begraben wird und ich komme am nächsten oder übernächsten Tag und das Grab ist leer. Was für ein Schock. Ein beliebter Einwand an der Stelle ist, dass diese Frauen einfach am falschen Grab waren. Aber es ist doch völliger Unsinn. Die Frauen waren dabei, als Jesus in das Grab gelegt worden war. Sie sahen, wo dieses Grab ist. Und jetzt, mehrere Stunden später, sollen sie sich nicht mehr daran erinnern, wo dieses Grab war? Sie wussten genau, sie waren genau am richtigen Grab, aber das Grab war leer. Und das, glaube ich, vergrößerte nur ihre Verzweiflung. Ich lese weiter. Wenn sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich 2 Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden. Und wird 3 Tage danach auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Im Evangelium nach Matthäus wissen wir, dass diese Männer, die da mit den Frauen geredet haben, Engel waren. Boten Gottes, die Gott persönlich mit einer großen Ermutigung zu diesen Frauen geschickt hat. Um den Frauen Mut zu machen. Matthäus schreibt in seinem letzten Kapitel, Kapitel 28, Vers 5, der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat. Die Engel wussten, dass die Frauen mit einem schwachen Glauben kamen, aber mit einer unglaublich großen Liebe zu ihrem Herrn und Heiland. Sie kamen mit einer zerstörten Hoffnung, aber mit einer beeindruckenden Treue, die Jesus ihrem Herrn die Ehre geben wollten. Fürchtet euch nicht, das ist das, was die Engel den Frauen gesagt haben. Fürchtet euch nicht. Freunde von Jesus brauchen sich nicht zu fürchten. Fürchte dich nicht. Aber gleichzeitig fragen die Engel, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Und ich glaube, dass diese Frage nicht direkt ausdrückt, dass Jesus lebendig geworden ist, sondern dass Jesus der Lebendige ist. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus nimmt für sich selbst den Anspruch, dass er nicht nur lebt, sondern dass er das Leben ist. Das ist ein gewaltiges Selbstverständnis, was Jesus hier hat. Wir haben am Anfang von der Schöpfung gehört, von dem Schöpfer gesungen, diese Macht Gottes. Und Paulus, der große Apostel, macht in seinem Brief an die Kolosser im ersten Kapitel deutlich, dass Jesus aktiv bei der Schöpfung nicht nur da war, sondern die Schöpfung aktiv geschaffen hat und dass alles durch Jesus geschaffen ist. Ich lese euch vor, Kolosser 1, Vers 15. Der Sohn Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Darum war es unmöglich, dass der Tod Jesus im Grab halten konnte. Jesus hatte alles angekündigt und genauso ist es auch eingetreten. Das ist die christliche Auferstehungshoffnung, die wir haben. Jesus hat alles angekündigt und es ist genauso gekommen. Jesus ist auferstanden. Das ist eine Hoffnung, die uns durch Leben und Tod durchdringt, bis wir eines Tages in der Gegenwart Gottes sind, in der Ewigkeit. Durch Glauben an Jesus, durch Vertrauen auf das Wunder von Kreuz und Auferstehung, steht der Weg zu Gott weit offen. Wer an Jesus glaubt, dem ist vergeben. Wer hat Vertrauen auf Jesus selbst, der hat Hoffnung. Wer ihn mehr und mehr kennenlernt, der hat Freude. Wer Jesus begegnet, der erlebt Veränderung und Befreiung. Was für ein herrlicher Tag, dieses Osterfest. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Lasst uns diese Auferstehungsfreude noch einmal in zwei Liedern singen und zum Ausdruck bringen, was für ein wundervoller Gott er ist und was das Wunder ist, das er für uns getan hat.
Ich danke dir, Jesus, das ist deine Güte war, die den Preis bezahlte und mich errettet hat. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Gnade war, die Sünde aller Welt auf die Schulter nahm. Ich danke dir, Jesus, denn der Tod hat nicht gesiegt, weil du auferstanden bist und nicht im Grabe bliebst. Ich danke dir, Jesus, für das, was du mir gibst, ein Leben für die Ewigkeit, weil du in mir lebst. Die Liebe des Welt.
als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, vollbracht, es ist vollbracht, der Weg ist jetzt frei in deine Gegenwart, vollbracht, es ist vollbracht. Es ist vollbracht, der Weg ist jetzt frei in deine Gegenwart. Die Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegten, wurde ich erlöst, des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, wurde ich erlöst.
Hat nun Anspruch mehr auf mich.
nun Anspruch mehr auf mich.
Jesus, dein Sieg bleibt ewiglich. Halleluja, preist den, der mir Freiheit gab. Halleluja, er besiegte Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt, von dem Gott der Rettung bringt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Halleluja, preist ihn, der mir Freiheit gab. Halleluja, er besiegte Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt, von dem Gott der Rettung bringt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Jesus, meine Hoffnung
lebt. Auf dieser Auferstehung liegt unsere christliche Hoffnung. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, wenn Jesus im Grab verrottet ist, dann sollte ich die Bibel jetzt zur Seite legen und euch aus diesem Kochbuch was vorlesen, dann habt ihr wenigstens eine gute Idee noch, um zu Hause etwas Leckeres zu kochen. Aber wenn Jesus auferstanden ist, wenn das Grab wirklich leer ist, dann dürfen wir mit der ultimativen Kraft Gottes rechnen. Nicht nur damals, sondern heute. Diese Macht, die das ganze Universum ins Dasein gerufen hat, diese Macht, die Jesus aus dem Reich des Todes herausgerissen hat, die Licht in der Finsternis schafft, die Erde mit einer Fülle von Leben überzieht. Wir beten einen Gott an, der aus dem Nichts erschaffen kann. Die Engel sagen zu den Frauen am leeren Grab: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Ich habe mich gefragt, ob wir uns diese Frage manchmal auch ganz persönlich stellen müssen. Wir sind ja gerade in unserem Gebetsjahr und ich möchte den Schluss dieser Predigt noch auf Gebet beziehen. Auf unser Gebet. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Wir glauben, dass Jesus auferstanden ist. Wir glauben, dass Jesus alle Macht hat. Aber manchmal beten wir, als wenn er tot wäre. Ich ertappe mich leider immer wieder dabei, wie ich anfange, Gedanken verloren, irgendwelche Worte ineinander zu reihen, um sie dann anschließend Gebet zu nennen. Wir feiern Ostern, wir feiern die Auferstehung Jesus, aber manchmal beten wir nur halbherzig, weil wir Gott vielleicht doch nicht zutrauen, dass er unser Gebet erhört. Oder weil wir Sorge haben, dass wir enttäuscht werden, wenn wir beten. Und so beten wir vielleicht manchmal lieber überschaubare Gebete, hoffen, dass Gott schon irgendwie das Richtige daraus macht. Und dann kann es passieren, dass der Satz "Dein Wille geschehe" zu einem Alibi wird für mangelnden Glauben. Aber ich will dich heute ermutigen, im festen Glauben zu leben, im festen Vertrauen zu beten. Jesus ist auferstanden. Er ist der gleiche, damals, jetzt und für immer. Und Paulus, der große biblische Theologe, beschreibt die gegenwärtige Realität und die Bedeutung der Auferstehung in einem Gebet an die Gemeinde in Ephesus, in Kapitel 1, ab Vers 19. Da schreibt er: Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Mit dieser unvorstellbaren Kraft, Tote zurück ins Leben zu holen, wirkt Gott auch heute noch in den Gläubigen. Es ist der gleiche Gott, mit den gleichen Möglichkeiten, mit der gleichen Energie. Warum sollten wir Gott im Gebet weniger zutrauen, als er kann? Darum will ich dich heute ermutigen, trau dich, unmögliche Gebete zu beten. Die Auferstehung ist ein Zeugnis davon, dass nichts unmöglich ist. Weil Jesus lebt, können wir mit ihm reden. Weil Jesus der König der Könige ist, können wir ihm vertrauen. Weil Jesus gestorben ist, gelitten ist, verspottet wurde, können wir mit all dem zu ihm kommen, was unser Leben ausmacht und belastet. Und diese eine Sache will ich dir heute Morgen mitgeben. Der, der das ganze Universum aus seinem Willen ins Dasein gerufen hat, der diese Erde mit faszinierendem Leben bevölkert, der aus toter Materie Leben erschaffen kann, dem ist nichts unmöglich. Du wirst niemals ein Gebet sprechen können, wo Gott sagt, oh, das ist jetzt aber viel. Das weiß ich auch nicht so genau, was ich damit jetzt mache. Könntest du ein bisschen kleiner beten? Das wird Gott niemals machen. Es ist nichts, ist Gott unmöglich. Du kannst nichts bitten, das Gott überfordert. Das muss uns bewusst sein. Gebete werden nicht immer so erhört, wie wir das gerne hätten. Und mal ehrlich, ich persönlich bin dankbar, dass Gott nicht alle meine Gebete erhört hat. Wie viele Gebete habe ich gebetet, wo ich dachte, das ist eine grandiose Idee. Und kurze Zeit später hat sich's als große Luftnummer herausgestellt. Gott hat den viel größeren Weitblick. Er überblickt viel mehr Parameter, als ich überhaupt kenne. Er überblickt das Leben von Milliarden Menschen. Er kümmert sich um sein Reich auf dieser Erde und im Himmel. Er kümmert sich um die ganze Weltgeschichte. Er regiert auf seinem Thron als König und Richter. Er herrscht über ein gewaltiges Engelsheer. Wenn Gott also ernsthafte Gebete nicht erhört, dann ist das gut. Aber lasst uns trotzdem damit rechnen, dass Gott heute noch genauso Wunder tun kann. Dass Gott heute noch mit der gleichen Kraft in dieser Welt wirkt, wie damals, als er Jesus aus dem Reich des Todes zurückgeholt hat. Und ich will dich am Ende meiner Predigt herausfordern. Wenn du möchtest, hol dein Handy heraus, hol dir Zettel und Stift heraus und schreib dir ein unmögliches Gebet auf. Ein Gebet, das deine Kraft überfordert, das dich ratlos zurücklässt, von dem du vielleicht gar nicht mehr glaubst, dass Gott das noch erhört hast. Such dir ein Gebet, das eigentlich unmöglich ist, und bete dafür. Rechne damit, dass Gott dieses Gebet erhört. Und dann will ich euch aber noch zwei Voraussetzungen für dieses Gebet geben. Bete unmögliche Gebete. Das eine ist, dass ich die Gebetshörung ausschließlich im Vertrauen auf Gott, auf Gottes Kraft bezieht und nicht von menschlichen Faktoren abhängig ist. Ob du eine Prüfung zum Beispiel bestehst oder nicht, liegt ganz stark daran, ob du lernst oder nicht. Es hängt nicht unbedingt davon ab, dass du Gott vertrauensvoll betest, aus deiner Faulheit vielleicht noch etwas Schönes zu machen, ja. Aber was ist so ein Gebet, wo du wirklich weißt, nur Gott ist dazu in der Lage? Es übersteigt deine Fähigkeiten. Es übersteigt das, was dir möglich ist. Und das Zweite, dass die Gebetserhörung Gott allein die höchstmögliche Ehre gibt. Und für diese Voraussetzung muss man etwas nachdenken. Nicht alle unsere Gebete geben Gott am Ende die höchste Ehre. Manchmal kann ein Scheitern in unserem Leben größeren Segen bewirken, als wenn wir etwas schaffen. Manchmal kann anhaltendes Leiden, so schwer und so schlimm das ist, zu einer tieferen Liebesbeziehung zu Jesus führen. Aber überleg mal, was ist so ein Gebet, das Gott die höchstmögliche Ehre gibt? Ohne Wenn und Aber. Vielleicht dreht sich dein Gebet darum, dass ein geliebter Mensch zur Freude an Gott, zu einer Liebe zu Gott durchdringt, der die Liebe von Gott erfährt. Das ist nichts, was wir Menschen machen können. Vielleicht wünschst du dir sehnlichst einen Durchbruch in deinem Glauben oder dass du eine sündige Gewohnheit überwindest, die du seit Jahren nicht überwinden kannst. Vielleicht ist es auch das verzweifelte Klammern an Jesus im Anblick großen Leidens. Vielleicht ist es auch etwas völlig anderes. Manchmal gehört auch mehr dazu, aber es fängt mit Gebet an. Darum frage ich dich, was ist dein unmögliches Gebet, das du beten möchtest? Und dann bete dieses Gebet im Vertrauen auf den allmächtigen Gott, auf die Schöpferkraft Gottes, auf die Kraft seiner Auferstehung, im Vertrauen auf seine unendliche Kraft. Bete so lange, bis Gott es erhört oder er dir sagt, dass du aufhören kannst zu beten. Vielleicht bedeutet das 10-mal zu beten. Vielleicht bedeutet das 100-mal zu beten. Vielleicht bedeutet es mehr zu beten. Aber bete dafür. Gottes Kraft ist heute noch genauso groß wie vor 2000 Jahren. Heute feiern wir den Auferstandenen, den, der sich selbst das Leben nennt, Jesus Christus. In seiner Auferstehung liegt unsere Auferstehung, liegt unsere Hoffnung. Weil Christus auferstanden ist, werden wir durch Glauben an Jesus, durch unser Vertrauen auf das, was Jesus an Ostern getan hat, eines Tages bei ihm in der Ewigkeit sein. Das ist eine überwältigend große Kraft, die uns in uns am Wirken ist. Die Kraft, die uns durch diese Welt, durch Leiden, durch Tod hindurchführt, bis hin zu Gott. Dort ist unsere wahre Heimat, unser Zuhause. Ich möchte schließen mit Worten aus Psalm 16. Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen. Mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Lass uns beten. Liebster Jesus, du bist auferstanden. Du bist der lebendige Gott. Du warst schon immer da. Du hast vor der Schöpfung existiert und du wirst für alle Ewigkeit existieren. Du hast eine unglaubliche Macht, die uns im Leben trägt und sicher eines Tages in deine Gegenwart führt. Ich bitte dich, Jesus, dass du mit dieser Kraft in uns wirkst, dass wir im Glauben wachsen, im Vertrauen wachsen, in der Hingabe und Liebe zu dir wachsen, in der Freude an dir wachsen, dass du geehrt wirst und wir erleben dürfen, wie groß und herrlich du bist. Schenk, dass diese Osterfreude ganz tief in unserem Herzen ist. Amen. Ostern ist das Freudenfest für einen Christen. Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Amen.